Peter.
Hallo Wiebke.
Willkommen zu unserem Podcast Agnes trifft, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Der Kölner Norden, der gerade ein bisschen zugeregnet wird.
Absolut. Wir haben gerade festgestellt, wir sind heute schon mal tüchtig nass geworden. Und du hast erzählt, es war ganz schwierig, sich heute zu entscheiden, was für Kleidung nehmen wir denn?
Ja, es ist die große Kleidungsverwirrung. Ich stehe hier in Flipflops und kurzer Hose. Übrigens, ich bin Wiebke, mir gegenüber steht
Peter Ortner, ich bin Pastoralreferent in St. Agnes.
Ja. Und Wiebke Ladwig steht hier in T-Shirt, kurzer Buchse und Flipflops und mir gegenüber steht Peter in Jeans, geschlossenen Schuhen, auch T-Shirt, aber du hattest sogar gerade eine Jacke an.
Ja.
Und das ist auch das Bild, was sich momentan so bietet hier auf den Kölner Straßen. Das ist wirklich die große Verwirrung. Ich mag ja eigentlich diese Übergangszeiten ganz gerne. Die einen sind schon total eingemummelt. Und gerade auch durch den Regen, ne, so richtig, man sieht wirklich nur noch so kleine Nasenspitzen aus diesen Kapuzen rauskommen.
Genau.
Und andere laufen wirklich dann noch so in wirklich in ganz kurzen Hosen rum und mit kaum was an. Und dazwischen spielt sich gerade so das Leben hier ab.
So ist es.
Ja, und beide waren wir heute schon mal so, ja, bis auf die Unterbuchse nass. So ist das Wetter momentan. Also ein April im September, ein warmer September. Ich bin ganz froh, muss ich sagen. Das ist nochmal ein bisschen Bonussommer.
Ja.
Ja. Und
warten wir ab, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, wir haben ja ein schönes Erlebnis hinter uns, denn letzte Woche hatten wir Gäste. Eine ganz treue Hörerin von uns ist auf dem Pilgerweg gewesen mit ihrem besten Freund, dem Patrick. Also wir sprechen von Sarah und Patrick und ihr Weg führte sie durch Köln und ja.
Ja, das war toll. Also ich fand das total schön. Unser erstes HörerInnen-Treffen und ich finde es ja auch wirklich schön, dass wir hier auf dem Jakobsweg wohnen. Das wurde mir dadurch auch nochmal bewusst,
ja,
ne, dass der Jakobsweg wirklich hier direkt an der Agneskirche vorbeiführt.
Und die,
ist die Agneskirche auch Station? Gibt es hier auch einen Stempel?
Das war genau der Punkt. Die Sarah hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie gerne Stempel hätte, aber in der Agneskirche gibt es keinen.
Oh.
Und sie hat natürlich trotzdem einen bekommen. Ich bin dann am Freitag noch ins Büro runter und habe ihr einen schönen roten Stempel ins Pilgerheft, im Pilgerausweis reingestempelt. Mhm. Aber das war ein guter Hinweis. Ich glaube, das müssen wir machen. Wir müssen in die Agneskirche einen Pilgerstempel legen.
Ja, unbedingt. Also ich war neulich irgendwann in, oh Gott, wie heißt der Ort nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf. In einer Böhmkirche im Kölner Norden, schon Richtung Bergisch Gladbach.
In Schildchen?
Ja, danke. Schildchen, genau. Und da war auch richtig so eine kleine Stempelstation, wo man sich dann einen Stempel holen konnte. Und ich habe mir einen auf die Hand geholt, weil ich dachte so, das ist jetzt mein Pilgerbuch und ich wollte unbedingt diese Kirche mal sehen. Toller Betonbau. Und ich hatte einen Stempel mit einer Muschel.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden das machen.
Ja.
Muss mit meinen Kollegen mal drüber sprechen, aber das machen wir. Demnächst gibt es, Sarah, einen Stempel in der Agneskirche. Ja.
Jemand kommt zu Besuch und etwas verändert sich. Und was auch passiert ist, wir haben also, wie ich finde, eine Art heiligen Moment miteinander gehabt, denn wir haben füreinander gekocht.
Das ist richtig, ja. Und ums Kochen soll es ja heute gehen.
Also, das verraten wir jetzt hiermit. Also hier heute geht es ums Kochen. Gut, der Titel wird schon euch darauf hingewiesen haben, denn wenn ihr das hört, dann habt ihr es vorher auch gelesen. Es geht ums Kochen. Peter hat eine Suppe gekocht, da kommen wir gleich noch zu.
Mhm.
Ich hatte einen Zwetschgenkompott beigesteuert.
Wahnsinn, und das war so viel, darf ich verraten, dass da konnten wir, glaube ich, noch am Freitag und am Samstag haben wir noch von deinem leckeren Zwetschgenkompott gegessen.
Ach, wie schön, das freut mich sehr.
Und jetzt fällt mir ein, ich habe die Tupperdose vergessen von Mutter.
Stimmt.
Herrgott, ich habe ja, wollte es heute zu unserem Aufnahmetermin Tupperdose von Frau Mutter mitbringen. Sie steht oben parat. Mhm. Ich habe sie vergessen einzustecken.
Ja, da wir ja vorhin noch von Sarah sprachen. Sarah wollte dich eigentlich heute noch darauf aufmerksam machen, dass du die Tupperdose mitbringen musst. Ja, denn die Tupperdose gehört meiner Frau Mutter. Die hat wirklich einen ganzen Schrank voller Tupperdosen. Denn wenn sie kocht, wir sprechen ja heute über das Kochen, dann kocht sie immer für ein Regiment. sie hatte 4 Kinder und es waren immer mindestens 6 Leute am Tisch und irgendwie hat sie das noch so drin. Und vor allem, wenn dann ein Kind zu Besuch kommt, etwa dieses Kind hier, dann kocht sie einfach wahnsinnig, immer viel zu viel, weil es sie auch so freut, nochmal jemanden zu bekochen.
Ja.
Und natürlich schleppt man dann Tupperdosen mit nach Hause.
Aber ist das nicht ein wichtiger Aspekt beim Kochen überhaupt, für einen anderen kochen? Also das ist zum Beispiel für mich eine Riesenmotivation. Und du hast das ja gesehen, bei uns in der Küche steht ein Riesentisch. Mhm. Und wahrscheinlich hast du gedacht, sind die bescheuert? Warum brauchen die so einen Riesentisch? Aber uns war total klar, wenn wir hier einziehen, dann wird ein Riesentisch in die Küche gestellt. Und für mich ist das eine Riesenfreude, wieder Gäste zu haben. Jetzt auch nach Corona und für andere Menschen zu kochen.
Ich hatte mich gar nicht gewundert. Eigentlich finde ich das immer sehr schön, wenn so ein langer Tisch in der Küche steht. Ohnehin Küchen, in denen man nicht sitzen kann, sind eigentlich fast keine Küchen.
Ja, ne?
Dann lieber einen Raum weniger oder so. Also für mich ist immer wichtig, so die Küche ist von jeher, ist und war sie so der wichtigste Ort in einem Haus, in einer Wohnung. Man sitzt an der Herdstelle, man ist nah irgendwie an Nachschub, wenn man irgendwie was essen oder trinken möchte. Und es ist so gemütlich, weil in der Küche halt auch immer irgendwie sowas passiert. Das ist kein, nicht so ein, also kein Raum, wo man sich so reinsetzt, wenn man irgendwie zu Besuch ist. Ich finde, in der Küche ist man natürlich Gast, aber man ist nicht so zu Besuch. Sondern,
in der Küche wird gearbeitet.
Ja, genau. Und das finde ich immer sehr entspannt. Also ich sehe zum einen gerne Menschen kochen. Das mit dem Zusammenkochen finde ich schwierig. Machst du das gern?
Ich bin gar kein Teamkocher. Also ich bin am liebsten allein in der Küche. Jetzt ist das bei uns auch so, dass das häufig so ist. Und das finde ich total entspannend, weil ich mir alles selber planen, selber einteilen kann, weil ich, es ist irgendwie mein Reich. Hört sich komisch an, aber ist so. Wir hatten mal eine mit Freunden über ein paar Jahre so einen Koch. Ja, Club kam, weiß ich gar nicht. Also ich weiß,
also vorhin hast du ihn noch Gourmet-Verein oder Gourmet-Club genannt.
Gourmet-Club könnte man sagen.
Das klang irgendwie mal eine Ecke nobler.
Ja, genau. Ja. Also bleiben wir bei Gourmet-Club. Das stimmt auch, weil da war ein richtiger Koch dabei und es war ein Amateurkoch dabei, der könnte morgen ein Restaurant führen, weil er wirklich, der Alf, falls der uns zuhört, lieber Alf, ich erinnere mich immer noch wahnsinnig gern an deine Kochkünste. Also es waren wirklich richtig tolle Köche dabei, Köchinnen und Köche. Und wir haben uns einmal im Quartal ungefähr getroffen, hatten ein Thema festgelegt und jeder hat zu diesem Thema einen Gang gekocht. Das kannst du dir vorstellen, wenn du mit 8 Leuten zusammen bist, dann werden halt 8 Gänge gekocht. Also oder Vorspeisen, Suppe, Salat, keine Ahnung. Also auf jeden Fall gibt es 8 Gänge. Und da musst du ja Kondition haben. Also erstens, dass auch alles reinpasst. Und zweitens, das dauert einfach auch tierisch lang.
Naja, klar, das kriegt man nicht mal eben in einer Stunde hin. Ne?
So, und ich kann mich an eine Kochrunde erinnern. Das ist jetzt schon was ziemlich lange her. Da haben wir uns bei Alf getroffen. Und ich glaube, wir haben einfach uns verquatscht und viel zu spät angefangen mit dem Kochen. Und dann dreute es, dass der Hauptgang, also mir war irgendwann klar, wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann werden wir um 3:30 morgens den Hauptgang essen. So. Weil es einfach nicht voranging. Also so, weil das Zubereiten und das Essen und das Quatschen und das Trinken, das braucht halt einfach Zeit und da konnte ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin um 1:30 bin ich einfach nach Hause gegangen, habe gesagt, Leute, das geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss mich gleich hier auf den Stuhl legen und schlafen. Genau, aber das sind irgendwie tolle Sachen, tolle Veranstaltungen. Man sitzt zusammen in der Küche oder im Esszimmer oder sonst wo und kann aber trotzdem zugucken, wie jemand anders kocht.
Ja, aber erzähl mal kurz, habt ihr euch denn dann nochmal getroffen und weitergekocht?
Ja, natürlich.
Denn ich dachte gerade, ne, das Essen ist ja dann da, das muss ja dann irgendwie auch, also ihr habt das dann, seid ihr in die Verlängerung
gegangen? Ich glaube, die anderen sind einfach da geblieben. Ich glaube, die haben weitergegessen bis zum Frühstück oder so.
Wow, ja.
Genau, und
was für eine Geschichte, da könnte man einen glatten Film draus machen.
Ja, ja. Und wir haben aber dann die Regeln angepasst. Ich glaube, wir haben dann irgendwie die Gänge, wir haben die gedeckelt. Und dann haben sich Pärchen gebildet irgendwann und dann haben wir 2 Zusammeneingang zubereitet. Und das war dann auch völlig ausreichend. Das Tolle bei solchen Veranstaltungen, die Hörerinnen und Hörer kennen das bestimmt auch, ich kenne schon auch viele Menschen, die sich zum Kochen treffen, das Tolle ist ja das Ablernen. Also ich kann mich noch dran erinnern, der Alf hatte als Dessert irgendwas mit grünen Tomaten gemacht. Die musste er irgendwie gefühlt 4 Wochen, natürlich waren es nicht 4 Wochen, aber ziemlich lange in so einem Sirup wurden die eingelegt. Und die schmeckten nachher wie süße Pralinen.
Wow.
Unglaublich. Ja. Und oder der Alf hat mal, der hat mal an einem Gang hat er so eine klare Suppe gemacht. Mhm. Und dann kam da so ein Blattgold rein. Und ich habe gedacht, was für eine Verschwendung. So. Aber als wir dann da saßen, festlich geschmückte Tafel mit gedimmtem Licht und Kerzen, dann funkelte das so, kannst du dir das vorstellen?
Ja.
Weil halt so Goldstaub in der Suppe war. Mhm. Und total verrückt. Also das genieße ich schon, wenn man mit anderen Menschen zusammen kocht, auf neue Ideen zu kommen. Trotzdem zurück, deine Ausgangsfrage war ja, kochst du lieber allein oder im Team? Ich bin eigentlich ein totaler Alleinkocher. Und du?
Ja, da verschlägt es mir glatt die Sprache. Mir geht es auch so. Ich bin bessere Köchin, wenn ich alleine koche. Ich finde das auch einfach unglaublich entspannend. Ne? Ich muss mich nicht erklären. Ich kann, da kommen wir sicherlich, wir kommen ja noch zu Rezepten. Ich koche ja meistens ohne Rezept. Das heißt, ich kann dem Geschmack, den ich so in mir habe, dem koche ich ja dann so hinterher. Mhm. Und der entwickelt sich ja im Laufe des Kochens und dafür brauche ich dann irgendwie auch diese Konzentration. Ich höre dann schon oft Radio dazu, ein Podcast, ein Hörbuch, irgendetwas. Eher so Features oder sowas, so Dokumentationen oder weiß der Himmel was. Und trotzdem sind alle Sinne eigentlich so auf das Kochen ausgerichtet. Und ich finde das dann schwierig, mit jemandem zusammen zu kochen, weil mich das dann irgendwie auch ablenkt. Und es macht mich dann auch mitunter verrückt, wenn ich etwas mache und gleichzeitig, ne, fummelt jemand am Topf rum und schmeckt hier und schmeckt da und kippt schon was rein. Man weiß nicht, was war es denn jetzt, ne? Oder ja. Man muss nochmal erklären, wann wird denn jetzt eigentlich was gebraucht? Wie muss das jetzt geschnitten werden? Das ist alles Kommunikation, die in der Küche wichtig ist, vor allem wenn man kein eingespieltes Kochteam ist. Das ist anders, ne? Wenn Arthur, mein Mitbewohner und ich, wenn wir zusammen kochen, wir sind inzwischen auch gut eingespielt. Das heißt, das ist auch vieles so selbsterklärend. Das geht auch nicht bei allen Gerichten so, aber da kommen dann oftmals Rezepte ins Spiel, weil wir wohnen, wir sind eben, die eine kocht ohne Rezept, der andere kocht mit Rezept. Und das kann sich ergänzen. Manchmal entstehen auch so Stressmomente, Spannungsmomente, ne, weil ja. Ich irgendwelche Sachen mache, die überhaupt nicht im Rezept stehen.
Ja.
Das bringt dann Menschen, die nach Rezept kochen, auch durcheinander.
Ja.
Und es ist so, ich habe wirklich auch schon sehr viel und auch gerne mit anderen Menschen gekocht, aber es ist immer so ein bisschen, ja, ich stehe dann immer unter Stress. Ich finde es aber schön, wenn ich zu Besuch bin bei anderen, wenn ich dann einbezogen werde, so als Küchenhilfe.
Okay.
Ich finde es dann manchmal schwierig, wenn ich dann einfach nur so wie, ne, so dabei sitze und nichts machen darf. Also ich fühle mich dann auch fast immer, ne, auch jetzt, als wir in der Küche, in eurer Küche saßen, ne, wo ich ja auch schon mal so unter Strom stand und dachte so, muss ich jetzt aufspringen und irgendwas machen?
Das finde ich ja gar nicht. Also ich kann auch, wenn ich woanders bin, habe ich auch kein Problem, da einfach beizusitzen. Ich erwarte das auch nie, wenn jemand zu uns oder zu mir kommt, dass er irgendwie hilft. Gar nicht. Also ich finde, zum Kochen gehört eben auch die Rückseite des Kochens, nämlich das Bewirten. Also ich finde, für jemand anderen etwas kochen, das gehört für mich unbedingt zusammen. Also
das hast du gerade schon mal gesagt, ne? Also so, das ist ja. Schon auch eine Bekundung von Fürsorge und
genau.
Zuwendung.
Genau.
Ne?
Mhm. Genau, also ich käme zum Beispiel, ich weiß gar nicht, also wenn ich gezwungen wäre, für mich alleine etwas zu kochen, was bei mir jetzt nicht vorkommt, weil ich habe ja eine Frau und ich koche mindestens mal für meine Frau und für mich. Ich wüsste nicht, ob ich so sorgfältig wäre, also ob ich mir für mich selbst etwas kochen würde. Das wüsste ich gar nicht, aber für andere Menschen und sei es nur für einen anderen Menschen koche ich total gerne und ich würde sogar sagen, es gehört dazu. Ja.
Ja, inzwischen mache ich das ja regelmäßig, ne? Für mich, ich bin ja im Homeoffice auch, im Heimbüro und koche mittags für mich und mache das auch gerne. Ich habe auch zwischenzeitlich ja auch mehrere Jahre lang alleine gelebt und habe da auch da immer gerne für mich alleine gekocht. Mhm. Ich habe mich auch selber am Anfang immer schwer getan mit Mengen, auch nach wie vor. Da merke ich, habe ich so ein bisschen, trage ich das Erbe meiner Mutter in mir, ne, dass ich immer viel zu viel gekocht habe. Passiert mir oft auch immer noch mit Pasta beispielsweise.
Ja.
Kommt mir immer zu wenig vor, wenn ich die da rein tue, ja, weil ich die einfach selber so gerne esse.
Genau so, geht bei mir genauso. Ja.
Also sämtliche Abmessungen, Hilfen oder so scheitern komplett, weil ich im letzten Moment dann doch immer mal noch so einen Schwung mit dazu packe, wo ich denke, ah, und wenn es irgendwie zu viel, wenn was übrig bleibt, dann werden die halt am nächsten Tag irgendwie verwendet, ne? Mhm.
Du bist ja jemand, du erzählst ja, was du kochst. Mhm. Du hast ja im Internet, kann man die Gerichte ja sehen, du fotografierst sie und dann schreibst du ja kurze Geschichten, also was du gekocht hast. Mhm. Das bewundere ich ja total. Also das klingt nach viel Erfahrung. Also mir kommt das immer sehr sicher vor, dass du dich mit den Lebensmitteln auskennst, dass du weißt, wie welches Gemüse, welches Gewürz schmeckt und mit wem, womit du es kombinieren kannst und so. Das bewundere ich schon total, muss ich sagen. Also, weil das hat so was Kunstvolles.
Hm. Ja, Kochen hat, finde ich, auch was mit Kunst zu tun.
Findest du auch, ne?
Also, es ist Handwerk und Kunst gleichermaßen. Also, Handwerk bedeutet ja eben, ne, dass man sich mit Techniken beschäftigt hat, dass man diese Techniken lange genug und oft genug geübt hat, dass die irgendwie auch sitzen. Dass man sich mit Warenkunde auseinandergesetzt hat, ne? Mhm. Also welches Gemüse oder welches Obst, welche Hülsenfrüchte oder wie auch immer, ne, kann man wie und wo verwenden. Ich liebe in der Tat auch solche Fachbücher für so die Kochausbildung.
Ach krass.
Ja, finde ich echt faszinierend. Da steht so viel drin, ja, was so bereichernd ist. Also so angehäuftes Wissen. Also Kochen ist ja wirklich so eine ganz alte Kulturtechnik, ne?
Also du kaufst ja dann Lehrbücher von Köchen?
Ja, so Warenkunde, ne? Also so schon Bücher, wo jetzt nicht nur Rezepte drinstehen, sondern wo es wirklich so um Warenkunde und um Techniken geht. Das ist jetzt nicht die ganz trockene Berufsschullektüre, ne? So hardcore bin ich jetzt auch nicht drauf. Aber es geht schon so in die Fachbuchrichtung.
Ach, stark.
Ja, und finde ich einfach faszinierend, weil das ja einfach eine Beschäftigung mit etwas ist, was uns umgibt. Ich meine, der Mensch muss essen.
Ja, ja,
das
absolut.
Ist so. Und je mehr man darüber weiß, desto reicher wird eigentlich so diese Welt des Kochens und dessen, was möglich ist. Mhm. Wird natürlich eingeschränkt stark durch persönliche Vorlieben und Abneigungen oder ich denke mal, fast jeder Mensch hat irgendetwas, was er oder sie auch nicht verträgt oder womit man sich dann einfach nicht so wohl fühlt, ne? Ob das jetzt, was weiß ich, das Lebensmittel an sich ist, ne? Wie es hergestellt oder geerntet oder produziert wird oder aber eben auch, dass man einfach, dass es einem auf den Magen schlägt oder man sich sonst wie unwohl fühlt oder krank oder weiß der Himmel was. Aber es bleibt ja dann irgendwie noch ganz viel übrig, was dann ja trotzdem geht. Glücklicherweise bei mir zumindest, ne? Also ich habe relativ wenige Unverträglichkeiten und so etwas. Mehr Abneigungen als Unverträglichkeiten, sagen wir mal so. Ja, und das macht dann einfach Freude, sich damit zu beschäftigen. Und ich schätze auch so dieses Kochen für mich so als Turnhalle, ne? Also so als Trainingsraum. Ich probiere dann einfach Sachen aus und gucke mir mal an, wie schmeckt beispielsweise dieses Gemüse, wenn es roh ist, wenn man es roh essen kann, wenn, ne, die verschiedenen Garstufen und probiere es dann irgendwie mal so in anderen Zusammenhängen. Hm. Und die Auswahl ist immer relativ beschränkt, weil ich mich seit, ich glaube, 2-3 Jahren ungefähr bemühe, saisonal zu kochen. Ich habe schon auch Abweichungen, gerade im letzten Winter, ne, weil dieser Winter, ach, der war
so
irgendwie so, ja, der war so lang und man war so abgewetzt irgendwie auch so durch diese Pandemie, dass ich mir doch relativ viele Ausnahmen auch dann gegönnt habe. Hm. Ich dachte, ja gut, jetzt muss er auch nicht so streng mit dir sein. Aber insgesamt, ne, der Winter davor, da war wirklich auch, das ist ja dann die sogenannte saure Gurkenzeit, ne, wenn irgendwie man nur noch das Eingemachte übrig bleibt oder dann eben rote Beete und Kohl. Ja. Das ist meistens so im Februar. Lustigerweise hatten wir, glaube ich, schon beim Karneval, in der Karnevalsfolge mal. Ne?
Absolut, ja.
Warum der Karneval dann so wichtig ist in dieser grauen Zeit.
Und wo kommt denn deine Leidenschaft fürs Kochen her? Also ja, jetzt habe ich gelesen, ne, gehört, du liest, beschäftigst dich gerne mit Warenkunde, aber das muss doch alles einen Ursprung haben.
Ja, ich glaube ja, dass es ganz ähnlich ist. Vielleicht, ne, wir kommen ja noch dazu, wie es auch bei dir war. Wenn man so aufwächst inmitten von Dingen, die man essen kann, direkt so vom Strauch in den Mund, ne, dass die Zwetschgen, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Brombeeren, Blaubeeren in die Pilze gehen, dann ist das so selbstverständlich, dass man von Essen umgeben ist. Also man verbindet sich mit der Welt irgendwie durch Essen. Das war als Kind für mich, ich habe sehr wenig Gekochtes gegessen,
okay,
sondern lieber nicht gekochte Sachen. Und gerade so in den Sommermonaten bin ich halt so draußen rumgesprungen und habe eigentlich alles Mögliche gegessen, was so auf den Feldern und in den Wäldern war. Bucheckern, die Maiskolben den Bauern vom Mais geklaut oder die jungen Weizenkörner so rausgefriemelt und gegessen. Und natürlich die Beeren.
Ja, aber wie ist von da aus
ja, wie kommt man da zum Kochen?
Zum Kochen gekommen?
Ich hing schon irgendwie auch mal bei meiner Mutter rum. Das hängt auch mit diesem Gekochten zusammen, weil ich immer ihr was Rohes abluchsen wollte.
Okay.
Rohe Kartoffeln oder ne, einen Blumenkohlstiel oder eine Möhre, bevor das dann meinem Empfinden nach verkocht wurde.
Mhm.
Und habe ihr dadurch auch viel geholfen und war eben viel mit drin und dadurch kam das irgendwie mit dem Kochen. Ich habe dann in der Schule, die wir ja beide besucht haben, hatte ich dann auch so den Impuls, ich glaube, das war in der 9. Klasse, da konnte man nochmal wählen. Oder 7., egal.
Ist das Hauswirtschaftslehre?
Hauswirtschaftslehre.
Schwester Ursula, nee, Schwester Theresa.
Schwester,
ne?
Veronika.
Veronika, ja.
Schwester Veronika. Mhm. Also von der habe ich auch nochmal wahnsinnig viel gelernt. Unter anderem eben auch viel Warenkunde und Technologie, ne, so diese Techniken, die Hintergründe, auch wie man ein Essen aufbaut. Wir haben alle 4 Wochen in der Schulküche miteinander gekocht und haben das eben in der Zeit vorher vorbereitet.
Ich glaube, das hätte ich auch besser gemacht, anstatt Handarbeit mit Schwester Ursula.
Ja.
Wobei ich für meinen Schal, den ich selber gehäkelt habe, habe ich ein 1 bekommen.
Wow.
So untalentiert war ich da auch nicht.
Ja, und das, also bei meiner Mutter in der Küche helfen, das war so das eine, ne? Also das draußen essen, also Sachen schmecken, probieren, Sauerampfer, ne? Oder die kleinen Blättchen vom Hirtentäschelkraut oder wie auch immer, ne? Alles irgendwie erstmal in den Mund stopfen, ging glücklicherweise immer gut. Bei meiner Mutter in der Küche helfen und dann irgendwie auch so dieser wirkliche Schub durch Hauswirtschaft.
Hm. Oh ja.
Ja. Wie war das denn bei dir?
Ja, wahrscheinlich ähnlich. Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, im Prinzip mitten in einem Gemüsegarten. Und mir ist gerade eingefallen, als du da erzählt hast, ein wichtiges Gericht bei uns hieß Suppe quer durch den Garten.
Ach.
Und die Variationen in dieser Suppe änderten sich halt, je nachdem, was im Garten gerade reif war. So. Heute würde man sagen Minestrone. Ja,
ja,
weil
das war das Erste, woran ich gedacht habe. Ne?
Ja, klar. Also der gebildete Bürger im Agnesviertel würde natürlich sagen, der spricht über eine Minestrone. Aber bei uns zu Hause hieß das Suppe quer durch den Garten. Und ich glaube, meine Faszination kommt tatsächlich, dass ich meiner Mutter viel zugeschaut habe und dass ich den Prozess halt mitbekommen habe. Also man geht mit einem Korb in den Garten, schneidet einen Wirsing ab, putzt den schon im Garten, schmeißt da die angefaulten Blätter hin, nimmt den geputzten Wirsing mit in die Küche, so, und dann wird der Strunk rausgeschnitten, wie du das dann halt so kennst. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Also du kriegst ja praktisch so eine Produktionskette mit. Von noch früher, wenn du aus der Gärtnerei den Setzling holst für den Wirsing und den da in die Erde stopfst, quasi. Bis hin dann zu dem Punkt, wo er dann geerntet wird. Und mich hat das unglaublich fasziniert, auch die Gerüche in der Küche. Jetzt war meine Mutter, Die hat jetzt irgendwie, da gab es 10 Gewürze, ein Essig, eine Öl, also ganz anders, als wir das heute so kennen. Mhm. Aber deswegen waren die Geschmäcke und die Düfte vielleicht sogar besonders einprägsam. Und ich kann mich halt noch an viele Gerichte erinnern, die ich auch schon mal versucht habe nachzukochen.
Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel meine Mutter hat eine bestimmte Art von Bohnensuppe gekocht. Und zwar kamen da Kartoffeln rein, dann diese unglaublich leckeren Stangenbohnen, die aber dann geschnitten, klein geschnitten waren. Und dann wurde das irgendwie mit Milch oder Sahne, keine Ahnung. Also das war
eine
Milchbohnensuppe, glaube ich. Aber die hieß auch anders, keine Ahnung. Also im Bergischen Land gibt es ja oft so bergische platte Namen für Gerichte, ne?
Ja, oder Schnippelbohnen-Eintopf oder so.
Ne? Ja, oder ja. Sure Bunne, also ja. Saure Bohnen, ne? Und ich würde so gerne nochmal diesen Teller Milchbohnensuppe essen, aber ich weiß genau, das wird bei der Erinnerung bleiben. Oder diese Schnibbelbohnen, die Sure Bunne. Bei uns wurde halt viel eingelegt. Das haben wir, glaube ich, in der Essensfolge auch schon mal besprochen. Mhm. Wir haben also Sauerkraut selber gemacht und saure Bohnen auch selber angesäuert. Und das ist einfach ein unglaubliches Aroma gewesen. Weißt du, diese sauren Bohnen, die zu einer Suppe verarbeitet mit ein bisschen Speck und so. Und ich weiß ganz, ich würde alles drum geben, nochmal diese Bohnensuppe, auch diese saure Bohnensuppe zu essen. Aber kennst du das auch, dieses Phänomen, dass man dann halt es besser sein lässt, weil diesen Geschmack aus der Erinnerung, den wirst du ja eh nicht mehr einholen. So. Also da ist so meine Leidenschaft hergekommen und ich habe dann genauso wie du angefangen, meiner Mutter zu helfen. Dann ging es ja erstmal mit den Hilfsarbeiten los, Gemüse klein schneiden oder sowas. Und früher war durchaus bei uns jedenfalls, ich weiß nicht, wie das bei euch war, gewisse Hilfsmittel in der Küche erlaubt, also zum Beispiel so Tütensuppen. Mhm. Also habe ich jetzt bestimmt seit 35 Jahren nicht mehr gegessen, weil das ist ja…
Ja, aber es war eine Zeit lang sehr üblich.
Total. Also
ich glaube auch, dass unsere Mütter in einer Generation waren, wo sie sehr dankbar waren.
Absolut.
Für diese Tütensuppen.
Genau.
Ja. Die hatten viele Mäuler zu stopfen,
ja.
Und dann war das eine echte Hilfe.
Und ich glaube, das Erste, was ich selber gekocht habe, war eine Tütensuppe.
Ja.
So, da muss man halt die Uhr stellen, dass das dann irgendwie 7 Minuten kocht. Ne?
Und weißt dann du noch welche?
Frühlingssuppe.
Ah.
Frühlingssuppe hieß die, also praktisch quer durch den Garten Suppe, aber für, keine Ahnung, also da war ja kaum Gemüse drin. So.
Ich war richtig regelrecht süchtig nach dieser Spargelcremesuppe.
Ja.
Und jetzt so aus heutiger Sicht, glaube ich, lag es wirklich an diesem Umami-Geschmack, ne? Diesen herzhaften Geschmack.
Ja.
Ich war regelrecht süchtig danach, ja.
Und mit der Suppe, also ne, das Frühlingssuppe aus der Tüte, das erste, was ich selber gekocht habe als Kind, am Herd mit dem Topf. Aber es kam auch was Eigenes in diese Suppe, nämlich ein gequirltes Ei.
Oh.
Mhm. Oder zwei. Die wurden im Schüttelbecher aufgeschüttelt.
Ah, ein Schüttelbecher gab's.
Ja, und dann in die kochende Suppe quasi so reingestockt. Und das war so das eigene i-Tüpfelchen auch bei dieser Tütensuppe.
Ja,
so, das ist wahrscheinlich die Frühlingssuppe, das erste, was ich jemals selber gekocht habe.
Ja. Und den Geschmack habe ich auch sofort auf der Zunge, diese Frühlingssuppe. Denn die gab es bei uns zu Hause auch oft mit Tiefkühlerbsen drin. Ja, das war auch immer viel so Tiefkühl, ne, auf dem Land. Man hatte immer irgendwie die Gefriertruhe voll mit
Total.
Tiefkühlgemüse.
Ja.
Nun war es eben im Unterschied zu euch, hatten wir keinen Nutzgarten, also keinen Gemüsegarten. Was ich im Nachhinein sehr bedauere, weil ich das ganz aufregend fand. Als ich mal hier in Köln, hatte ich mal 3 Jahre so einen Mietacker.
Ah.
Ne, wo man kann hier ja so Stücke Acker mieten und da sind so 30 bis 40 Gemüse, Kräuter und Blumensorten drauf. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie etwa ein Wirsing heranwächst oder die Bohnen oder auch besonders beeindruckend Rosenkohl.
Mhm.
Ne, mit diesen kleinen Kohlköpfchen wirklich so freundlich sortiert an diesem Stamm wachsen.
Rosenkohl. Hör mal, da läuft bei mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Also selber, wir wollen ja noch über Rezepte sprechen. Aber bevor wir über Rezepte sprechen, ich wollte unbedingt noch wissen, was brauchst du unbedingt in der Küche für Geräte? Also was sind hast du Lieblingsküchengeräte?
Ja, ich dachte gerade, wie lustig mit dem Schüttelbecher, sowas habe ich nämlich gar nicht.
Ich leider auch nicht mehr.
Ja. Jetzt, dabei dachte ich gerade, als du das so sagtest, dachte ich auch, wie praktisch.
Total.
Ja. Also ich habe oftmals schon mal so ein Schraubglas genommen, um da drin eine Vinaigrette oder so aufzuschütteln.
Ja,
Küchengeräte. Als allererstes fällt mir auf jeden Fall ein gutes Messer
an. Ah, absolut. Also, traumhaft. Ja,
Messer ohnehin, also wir sind ein Haushalt für Messerfetischistinnen, also ein Messerfetischist und eine Messerfetischistin und deswegen haben wir sehr viele Messer.
Toll.
Ja. Und wir wohnen ja auch unweit der Messermetropole der Klingenstadt Solingen, ja, ne, wo verschiedene Burgvogel, Güde, Böker, ne, da sind jede Menge Messerhersteller und die haben Werkverkauf und es gibt auch in der Gesenkschmiede, in diesem Industriemuseum, einmal im Jahr so einen Messergabel-Schere-Markt, wo man dann hin kann und alle Messer ausprobieren oder scheren und das ist wirklich ganz toll. Gab es jetzt durch Corona, ich glaube 2 Jahre nicht mehr, aber vielleicht im nächsten Jahr wieder. Also das lohnt sich unbedingt, da mal hinzufahren. Aber wir waren auch mal in Frankreich da in Thiers oder Thiers oder wie es auch mal heißt, ne, wo so auch so eine Sonderform von dem schönen Layeul-Messer herkommt. Und Messer, ein gutes Kochmesser.
Ja.
Damit fing eigentlich auch noch mal so eine ganz neue Stufe auch
absolut
an.
Absolut. Kennst
oder?
Du dieses, also ich meine, wenn man Jugendlicher oder junger Erwachsener ist, ja, man fährt mit Jugendlichen weg auf irgendein Lager oder, keine Ahnung, so ein Selbstversorgerhaus oder meinetwegen auch im Urlaub. Ich hasse das ja. Du kommst in eine Ferienwohnung, machst die Schublade auf und dann sind da irgendwelche gammeligen Messer drin. Mhm. So, und dann willst du Zwiebel schneiden und dann kommst du schon nicht durch die Außenhaut und dann schmeißt du am liebsten diese Zwiebel an die Wand geschmissen. Und ich habe das einmal erlebt im Allgäu vor 3 Jahren oder so, wo ich mit meiner Frau Urlaub gemacht habe in einem Haus. Da hat die Besitzerin früher selber drin gewohnt und dann ist sie mit ihrem Partner zusammengezogen, weggezogen und die hat offensichtlich ihren ganzen Küchenutensilien in dieser Wohnung gelassen und Wiebke, das war das Paradies, das war das Kochparadies, weil du hast die Schublade aufgemacht, da waren geschliffene Messer drin und wenn du dann nach Hause kamst und hast was gekocht, dann schnipp, schnipp, schnipp waren die Zwiebeln klein und überhaupt, das war eine Wonne. Also Messer, absolut stimme ich dir zu. Man braucht grundsätzlich aber gute Geräte, die einem auch Spaß, also wo das Kochen auch Spaß macht und schnell von der Hand geht.
Also liebe Leute da draußen, ihr hättet wirklich dieses Gesicht von Peter, als er das jetzt erzählt, in der Stimme lag es schon, wäre hier wirklich fast in Tränen ausgebrochen vor lauter Seligkeit im Gedanken an dieses Ereignis. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus erlebt, dass es da ein vernünftiges Messer gab. Deswegen nehme ich meistens ein Messer mit, dass es ein vernünftiges Schneidbrett gab. Ja. Also auch Schneidbrett ist unglaublich wichtig. Und eine gute Pfanne.
Oh.
Diese Schrottdinger, diese krummen, schiefen Schrottdinger, die man oft findet, ja, die nichts wiegen natürlich und deswegen ja auch völlig verbeult sind, wo das Öl sonst wohin fließt, aber nicht dahin, wo es hinfließen soll. Also Messer, Schneidbrett, Pfanne sind auf jeden Fall schon mal ganz wichtig.
Ja.
Ja.
Und ich,
Was ist es noch?
Ja, ein guter Topf. Und ich habe von meiner Frau, die ich heiß und innig verehre und liebe, als ich hier eingezogen bin nach Köln in ins Agnesviertel, hat meine Frau mir einen Le Creuset-Topf geschenkt.
Oh mein Gott.
Ja. Und dieser Topf, ganz ehrlich, das ist der geilste Topf der Welt. Und ich habe jetzt vor 2 Jahren oder so, habe ich mir noch eine Pfanne gekauft, eine Paella-Pfanne von Le Creuset. Und ehrlich gesagt, du kannst alles andere wegschmeißen. Wirklich. Da kommen mir einem die Tränen, wenn man in diesen tollen Töpfen kochen kann. Also die Pfanne, diese Pfanne, wenn du da drin Bratkartoffeln machst, diese Le Creuset-Pfanne, und dann stellst du die nachher auf den Tisch, dann bleibt das eine halbe Stunde heiß. Verstehst du, dann entfällt dieses zum Herd latschen und dann wieder das rauskratzen oder so, sondern stellst das einfach am Tisch und das bleibt heiß. Das ist so herrlich, Wiebke. Das ist unglaublich toll. Und überhaupt auch dieser Le Creuset-Topf, da einen Eintopf drin zu machen, wenn dieser Topf die Temperatur hat und du weißt genau, das ist ein ganz planer Boden und das ist jetzt überall die gleiche Hitze und das ist toll. Das ist wirklich, also ein ordentlicher Topf, ohne einen ordentlichen Topf und eine ordentliche Pfanne, vergesst es. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn ihr euch was Neues kauft, kauft euch was Ordentliches. Und ich weiß, die Hörerinnen und Hörer draußen werden sagen, wie Le Creuset, das ist doch schweineteuer. Ja, stimmt. aber ich werde mir bis zu meinem Lebensende, bis mir die Hände abfallen und ich vor lauter Gicht nicht mehr kochen kann, werde ich mir keinen neuen Topf mehr kaufen müssen. Und ich werde diesen Topf sogar weiter vererben, weil das einfach so grandios großartiges Material ist.
Also wer sich jetzt fragt, was sind das denn eigentlich für Töpfe? Das sind so gusseiserne, also auch wirklich schwere Töpfe. Und ja, die überstehen alles. Ich glaube auch, dass die werden die Klimakatastrophe überstehen. Ja, irgendwann wird die Menschheit weg sein, aber die Töpfe, die wird es noch geben.
Ja.
Und einen ähnlichen Topf haben wir, der war ein Verlobungsgeschenk der Eltern von Arthur.
Ah, toll.
Hat er mit in die Ehe gebracht sozusagen. Das ist unser Schmortopf. Der ist kein Le Creuset, also jetzt nicht so ein Gusseisern, aber der hat ähnlich gute Qualitäten. Mhm. Und man muss ja wirklich sagen, das ist ja ein Verlobungsgeschenk, der wahrscheinlich so um die 70 Jahre alt, 65, 70 Jahre alt.
Aber ist das
alt.
Nicht toll, dass man es weitervererben ja. kann? Dass man Kochgeräte weitervererben kann?
Ja, total.
Ich finde das super.
Ich liebe das auch sehr. Und die Eisenpfanne, die wir haben, die hatte Arthur irgendwie vor ewigen Zeiten. Also der hat wirklich viel tolles Zeugs mit in die Nicht-Ehe gebracht. Ne? Also das, wo man auch wirklich merkt, das ist auch jemand, der gerne ne, gute Geräte kochen, essen schätzt. Das fand ich wiederum auch sehr schätzenswert. Eisenpfanne von De Laurent, das ist der Kochladen in Paris.
Okay. Hm.
Das ist so auch der Fachhandel für ne, die Gastronomie in Paris.
Mhm.
Irre Laden. Also wir sind da auch mal reingegangen. Wahnsinn. Also ein Paradies.
Toll.
Ne, das macht schon Spaß. Also gute Geräte sind ganz, ganz essentiell. Ohne wird Kochen einfach schwierig. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwo mal woanders kochen soll und die Erwartungen dann entweder, ne, die Erwartungen da, wo ich koche, sind sehr groß. Und dann stehe ich da und denke, aber ohne vernünftiges Messer, deswegen nie ohne Messer verreisen und sei es irgendwie ein schön geschliffenes Taschenmesser. Wir haben ja übrigens hier auch im Viertel oder im Nachbarviertel einen fantastischen Messerschleifer und Messerladen. Verlinken wir auch mal für die, die es wissen wollen. Ja, und dann ist es so, dann hat man auch vielleicht einen Herd. Das muss ich sagen, ist möglicherweise auch nochmal etwas, warum ich hier aus dieser Wohnung wahrscheinlich nie wieder ausziehen kann.
Weil ihr
einen
Gasherd habt.
Ja. Ah. Ja, Gasanschluss. Und das ist der erste Gasherd in meinem Leben, den ich damals gekauft habe, als ich in die Wohnung eingezogen bin. Ein italienischer Gasherd, den ich einfach schön finde. Und dann, da war es vorbei. Ich kannte vorher auch nur von zu Hause aus und so Ceran-Kochfelder, ne? Finde ich echt so eine typisch deutsche Angelegenheit, wo es nicht ums Kochen geht, sondern ums Saubermachen.
Mhm.
Ne? Und
also wir haben auch so ein Ceranfeld, weil wir haben keinen Gasdingsanschluss und so. Mir ist das egal. Also der ist, glaube ich, inzwischen auch schon ziemlich runtergerockt, weil ich gehe da auch, also ich rubbel das sauber und gehe da mit so einem Schaber drüber und so weiter und so weiter. Aber früher zu Hause hattet ihr doch bestimmt auch noch so einen Herd mit so richtigen Kochblatt.
Ja, hatten wir auch.
Und wie ungeil das war, wenn die Milch übergekocht ist. Mhm. Boah, Hammer, oder? So, du hast dann eine Stunde an dieser Platte musstest du schrubben und so weiter und hast die Flecken doch nicht rausbekommen.
Ja.
Ja, naja.
Ja, und ich meine, es ist natürlich energetisch auch so eine Sache. Ja, ich meine, Gas machst du an, ist an, machst du aus, ist aus.
Ja,
das ist natürlich alles, was elektrisch ist, immer mit so Versetzen, muss man besser planen. Also ich merke, dass wenn ich dann bei meiner Mutter bin und dann auf ihrem Ceran-Kochfeld koche oder wenn ich auch woanders bin, dass ich dann irgendwie nochmal neu überlegen muss, was jetzt wie lange dauert, ne? Weil ich irgendwie so auf Gas geeicht bin. Mhm. Deswegen finde ich es ja auch mal schön, unterwegs zu kochen, ne? Wenn ich zelten gehe, dann mit dem Gaskocher zu kochen, weil das funktioniert ja fast genauso.
Das stimmt.
Ja? Man hat dann möglicherweise nicht so die guten Töpfe und Pfannen mit. Ne? Meistens hat man ja die leichten Aluminiumsachen dann mit.
Naja, aber du wirst ja unterwegs auch andere Gerichte kochen, ja, nicht keine Paella machen oder.
Nee, sowieso nicht, weil ich ja keine Meerestiere esse. Ja. Lieblingsgerichte. Peter, was ist dein Lieblingsgericht? Oder wir hatten ja schon das Lieblingsgericht von damals in der Küche deiner Mutter. Was kochst du am liebsten?
Ganz ehrlich, ich koche am liebsten mit meinem Le Creuset-Topf.
Mhm.
Und weil ich einen Le Creuset-Topf habe, koche ich folgerichtig sehr gerne Eintöpfe. Das hat aber auch was damit zu tun, oder Suppen ein- und Eintöpfe. Das hat aber auch etwas damit zu tun, weil ich glaube, ich da auch von zu Hause geprägt sind. Bei uns zu Hause kamen sehr, sehr häufig Suppen, Eintöpfe und sowas auf den Tisch. Auch wieder der Saison gemäß. Bei uns wurde wahnsinnig viel Mangold angebaut und auch zu Eintöpfen verarbeitet oder halt Kohl in allen Varianten. Ja, dann diese quer durch den Gartensuppe mit allen möglichen Gemüsen, Kartoffeln und so weiter und so weiter. Also ich koche sehr, sehr gerne Eintöpfe und Suppen. Ich koche aber auch sehr gerne Fisch. Ich liebe das. Also ein Fisch, zum Beispiel ein Stück Lachs, ein gutes Stück Lachs vom Markt oder so, von der Unterseite anzuheizen und dann kurz umzudrehen und dann sozusagen im Ofen nachziehen zu lassen, dass dann halt nachher, also mit ein bisschen Gewürzen und vielleicht eine Zitrone dran und so, und dann halt den im Ofen so nachziehen zu lassen, dann holst du ihn raus und dann schmeckt er noch so stückig, ne? Also so, dass wirklich was im Mund hast, nicht verkocht ist und so. Also da muss ich gestehen, habe ich auch in den letzten Jahren viel dazugelernt. Also zum Beispiel bei uns zu Hause gab es da keinen Fisch. Wenn es Fisch gab, klar, ich bin am katholischen Gebiet aufgewachsen, freitags Eier oder Fisch, dann gab es halt diesen tiefgekühlten, viereckigen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also Fisch vorm Brocken.
Vorm Fisch.
Ja, also so.
oder? Also
ja,
ich kenne die vor allem als Fischstäbchen.
Fischstäbchen, aber die gab es auch die gab es auch wie so Quader unpaniert.
Ja.
So, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Also so Fischquader, sage ich mal, aus Fischresten wahrscheinlich. Und wenn es ganz hoch kam, da gab es mal ein tiefgefrorenes Stück Lachs und ich hasse ja tiefgefrorene Stücke Lachs, weil wenn du die auftauchst und brätst, die verkochen ja sofort, das wird ja sofort pampig. Da kann man eine Suppe draus kochen oder irgendwas. Und ich finde, was ich schon selber genossen habe, ist mit dieser Warenkunde dann doch vertrauter zu werden, dann irgendwann den Unterschied kennenzulernen zwischen, du kaufst ein frisches Stück Fisch und verarbeitest den und wie du den verarbeitest, ob du ihn komplett im Ofen machst, ob du ihn kurz anbrätst, ob du ihn dann ziehen lässt oder auch die Erkenntnis, manchmal reicht ja ganz wenig Hitze, also um zum Beispiel einen Fisch durchzuziehen. Oder ich habe mal eine Gans in der Niedergarmethode zubereitet. So, die hat irgendwie 10 Stunden bei 160 oder 140 Grad im Ofen gelegen. Ich sagte dir, Wiebke, ich habe noch nie eine leckere Gans gegessen. Ernsthaft. Also das war kurz angebraten, den Bräter auf dem Herd von beiden Seiten und dann ab in den Ofen. Du musst dich nicht mehr drum kümmern. Also der Herd steht dann bei 140 Grad oder so und das Ding, das lässt du einfach 8 oder 10 Stunden im Ofen stehen, holst das raus, ist das fertig. Das war die beste, wohlschmeckendste, zarteste Gans aller Zeiten. Also, ich verliere mich schon wieder im Erzählen, aber meine Begeisterung kommt durch.
Ja, also mir läuft auch schon das Wasser im Munde zusammen. Jetzt nicht unbedingt beim Fisch, weil Fisch ist in der Tat etwas, was ich nicht vertrage, was ich sehr schade finde, weil es so eine reiche Fischküche gibt.
Ja.
Aber alle Versuche schlugen fehl, mir wurde einfach immer flau davon. Ja.
Ja, also bei mir sind es die Eintöpfe, aber auch Pasta. Ich bin ein totaler Pasta-Fan. Ich habe jetzt neulich, vor 3-4 Tagen, habe ich überlegt, ach, ich hätte mal Bock, habe ich noch nie gekocht, Pasta mit Hummersoße. Weil das gibt's hier beim Antonio, Straße so runter, gibt es Mittagstisch, gibt es schon mal Pasta mit Hummersoße. Und dann dachte ich, das schmeckt immer so lecker. Und dann habe ich mir bei Essen und Trinken im Internet, habe ich mir ein Rezept rausgeholt, habe das nachgekocht. Sowas liebe ich. Also, dass ich irgendwann tagsüber denke, ach, heute Abend hätte ich doch mal Hunger auf das und das. Und dann recherchiere ich das kurz, wenn ich es noch nie gekocht habe. Und dann bereite ich das mit großer Freude zu.
Ja. Ich meine, das ist ja auch ein unglaubliches Privileg, das wir hier natürlich haben, ne? Dass so viel immer präsent und greifbar ist.
Ja, ja,
ne?
Klar,
also,
natürlich.
Ich erinnere mich ja auch noch an Zeiten, wo, die Verfügbarkeit von Lebensmitteln einfach eine andere waren.
Ja, absolut,
da gab es im Winter keine Tomaten, nirgends. Oder wenn, dann wirklich so unbezahlbar teuer. Oder es gab halt wirklich einfach nicht ständig ganz viel von allem, ne, wie das jetzt so der Fall ist. Manchmal stehe ich so im Supermarkt und frage mich immer, oh Gott, wenn man das jetzt mal alles so auf einem Haufen sehen würde.
Ja.
Und es wird immer nachgeräumt und es ist immer alles von allem da, ne? Das finde ich manchmal bestürzend. vielleicht ist es auch deshalb so, dass ich mir so Freude macht, mich so mit diesem Saisonalen auseinanderzusetzen, ja. Ne, weil ich dann einfach so nicht mehr diese Riesen, ja, Auswahl kann man schon nicht mehr sagen, dieses Riesenüberangebot habe, sondern es gibt einfach Gründe, ne, das so ein bisschen zu beschränken. Aber so komme ich auch immer mal so auf Sachen, die ich kochen möchte, indem ich auch gerne Feldforschung betreibe, also indem ich auch gerne irgendwo mal essen gehe und gucke, was kochen die denn eigentlich so und wie kochen die das? Und wenn mir was schmeckt, versuche ich das zu Hause nachzubauen. Ach. Ja. So bin ich dann mal auch zur vietnamesischen Küche gekommen oder habe angefangen, thailändische Sachen zu kochen oder nordafrikanische Küche, so jüdische Küche, also ne, Sachen, die wo ich woanders gegessen habe und dachte, ah, irgendwie muss ich mal versuchen, das nachzubauen. Ich will wissen, wie das geht, wie ich diesen Geschmack hinbekomme. Was gerade, finde ich, bei der thailändischen und auch vietnamesischen Küche manchmal echt schwierig ist, so diese Gewürze so zueinander zu fügen, dass es wirklich dann diesen Geschmack am Ende ergibt.
Ja.
Manchmal habe ich auch erfolglos nachgekocht, weil du das vorhin angesprochen hast, ne, mit Mutters Küche. Ich habe wirklich erfolgreich ein paar Gerichte meiner Mutter nachgebaut, ja. Und zwar ohne sie vorher zu fragen. Stielmus, ne, also Rübstiel, ja. Viele zucken jetzt vielleicht hilflos mit den Schultern, das ist so eine Art Rübengewächs, also wie Rüben, aber ohne Rüben unten dran. Also es ist mehr so das Grün, was es vor allem so im Frühling und jetzt auch wieder gibt. Also wenn es so in den Herbst und Winter geht, schmeckt so ein bisschen säuerlich, leicht kohlig. Und es gibt es vor allem in Rheinland und in Westfalen. Und das Klassische ist einfach dann Stielmus, ne? Also ein Eintopf aus diesem gehackten Rübstiel. Mit Kartoffeln so untereinander und dann Mettwurst da rein. Oder auch ohne Mettwurst. Und das hatte ich erfolgreich nachgekocht, als es das mal hier auf dem Ökomarkt beim Biohof gab. Und ich dachte so, Gott.
Jetzt oder nie?
Rübstiel! Und Kohlrouladen. Also ich dachte ja immer, Kohlrouladen sei so eine hohe Kunst oder ne, das würde ich nie erreichen. Und ich habe sie dann irgendwann mal nachgebaut, so Wirsing, Kohlrouladen, hoppla, jetzt gestikuliere ich so rum, dass ich hier fast das Mikro wegschleudere.
Ja, du merkst, wie uns das Thema anpackt.
Ja, und es hat funktioniert.
Absolut.
Hat funktioniert. Geheimzutat übrigens in der Soße. Fall ich jetzt nicht tot um. Maggi.
Ah, okay.
Ja, das war nicht das, was meine Mutter immer zum Würzen benutzt.
Und das hast du rausgeschmeckt, ohne deine Mutter zu fragen, oder?
Nee, das wusste ich.
Das wusstest du, okay.
Das wusste ich.
Ja. Wiebke.
Ja.
Mit dem Blick auf die Uhr, wir müssen nämlich noch auf ein Thema kommen.
Ah.
Das müssen wir unbedingt jetzt noch ansprechen und ich freue mich, das so ankündigen zu können, weil früher gab es ja diese Late-Night-Talkshows und dann kamen ja immer diese prominenten Gäste und irgendwann hieß es ja, du hast ja ein Buch mitgebracht und wir wollen jetzt mal über dein Buch sprechen. Und Wiebke,
ja.
Du hast dein Buch noch nicht mitgebracht, aber du hast ja eins geschrieben.
Nein,
und das hat mit unserem Thema zu tun und das musst du jetzt uns mal erzählen. Was ist das für ein Buch? Und
also es ist gedruckt. Das Schöne ist, es ist gedruckt in einer kleinen Druckerei in Regensburg und es erscheint bei einem Verlag in Weil der Stadt. Also ein kleiner, unabhängiger, toller Kochbuchverlag. Ihr müsst unbedingt die eine Folge Alles in Butter mit Helmut Gothe hören, wo er wirklich Loblieder auf diesen Verlag, auf den Hädecke Verlag singt. Zu Recht, wie ich finde. Also ich habe auch einen Haufen Kochbücher und ich freue mich total, dass ich jetzt ein Buch bei denen veröffentlicht habe, nämlich die Geschichten aus der Heimbürokantine.
Toll, 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 toll.
Ja. man muss sagen, es ist jetzt kein Kochbuch. Ja, also es klang ja schon an, es gibt eigentlich keine wirklichen Rezepte. Also es war schon der Wunsch immer da, wir wollen die Rezepte machen, weil ich eben bei Instagram ja immer mein Essen poste und die Leute auch immer gerne wissen wollen, oh, will ich auch und wie baut man das nach? Also man kommt schon dahinter, finde ich, wie man die Sachen kochen kann, indem ich halt auch wirklich viele, es sind so Essays, so kleine kurze Texte über so verschiedene, wie sich mein Geschmack ausgeprägt hat. Da fließen ganz viele Erinnerungen rein. Meine Mutter kommt drin vor, Schwester Veronika kommt drin vor.
Ach toll, das muss ich unbedingt lesen.
Und es gibt auch einen Heureka-Moment, der wirklich mein Kochen extrem verändert hat. Und das hat mit dem Glücksfall zu tun, dass ich wirklich einen Nachbarn hatte, der Koch war. und ein schreiendes Kind und eine nette Frau. Und irgendwann landeten wir zusammen in der Küche und kochten zusammen. Steht alles im Buch, ein
Cliffhanger. Du machst mich extrem neugierig. Wann kommt es raus?
Und es erscheint nächste Woche. Also es ist gedruckt, es ist, ne, es gibt es wirklich schon physisch, noch nicht hier bei mir. Es ist halt noch im Verlag und ich fahre morgen mit dem Fahrrad los und werde zum Verlag fahren und es dort in die Hände, ja, und dort erstmals in die Hände nehmen. Denn das war irgendwie so mein Wunsch, einfach hier von Köln aus. Gut, ein Stück fahre ich mit dem Zug, aber dann ab Mannheim fahre ich mit dem Fahrrad und dann fahre ich nach Weil der Stadt. Und werde dann das so ein bisschen zelebrieren, einfach dieses, dass dieses Buch erscheint. Also ich empfinde es wirklich toll. Das ist das erste Buch, was ich so wirklich unter meinem Namen veröffentliche. Ich hatte ja vorher schon an einem Fachbuch mitgearbeitet, hatte so literarische Texte in Anthologien beigesteuert. Aber das ist jetzt wirklich so mein Buch.
Und wie heißt es? Wie heißt es?
Geschichten aus der Heimbürokantine. Geschichten
aus der Heimbüroküche von Wiebke Ladwig.
Ja, tatsächlich. Ja, es ist verrückt. Und ja, ich bin einfach natürlich total gespannt, wie dieses wirklich mit viel Glückseligkeit geschriebene Buch da draußen ankommen wird. Denn es hat mir einfach echt viel Spaß gemacht. Das war aber einfach auch so schön, weil ich eine super Lektorin habe oder hatte. Und die Simone Graf, die aus wirklich Sachen aus mir rausgekitzelt hat, ne, und die mich auch dazu gebracht hat, mir Zeit für die Texte zu nehmen, also auch Menschentext zuzumuten, ne, wo ich immer dachte, oh, man will ja auch niemanden so behelligen, ne, aber hey, es ist eben kein Blog, sondern es ist ein Buch. Ja. Und Julia Graf, die es einfach toll gestaltet hat, also es wird einfach auch ein schönes Buch. Und,
was man auch bei uns in den Buchhandlungen, denke ich, erwerben kann, also bei Uli Ohrmanns, die Straße runter und in der Nippeser Buchhandlung, die Straße rauf eben auch.
Genau, und über den Buchladen Neusser Straße kann man es eben auch signiert und auf Wunsch auch mit Kritzelei bekommen, weil ich ja auch so Kritzeleien mache, der Lakritzel, das ist ja so mein alter Ego als Hund und Katze und Pferd. Und das heißt, da ist alles möglich. Kann man über die Website machen, also unter buchladen-nippes.de und aber auch, ja, natürlich kann man es auch überall im Buchhandel bekommen, vorzugsweise dann im unabhängigen Buchhandel oder wie auch immer. Kauft es nicht unbedingt bei Amazon.
Dann bin ich mal gespannt. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, ob es mir gelingen wird, dann doch ein bisschen was mal nachzukochen von dem, was du da vorlegst und erzählst.
Ja, da bin ich natürlich auch extrem gespannt drauf. Es ist wirklich so ein Einblick. Ich bin ja kein, ne, also ich überlasse das mit den Rezepten wirklich den Profis. Ich habe keine Versuchsküche, wenn man jetzt das tägliche Kochen vielleicht dann nicht so als Versuchsküche bezeichnen möchte. Ich habe nicht die Ausbildung als Köchin, ne, also was jetzt Mengen und wie auch immer alles angeht, sondern ich koche hier einfach. Und darüber schreibe ich, weil man kann auch einfach kochen.
Ja.
Und man kann herausfinden, was einem schmeckt und wie einem etwas schmeckt. Und das hat ganz viel mit der eigenen Prägung eben auch zu tun, wie man zum Kochen gekommen ist, wie man zum Essen gekommen ist, wie man zum Hinschmecken gekommen ist. Und wenn man etwas isst oder etwas sieht, was man damit verbindet. Also ich finde wirklich, das Thema der Verbundenheit ist am Anfang ganz wichtiges beim Essen und Kochen. Also ich bedauere es, wenn jemand Essen einfach nur als Nahrungsaufnahme versteht. Absolut. Denn es ist so eine reiche Welt.
Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt zum Ende kommen, dann schmeißt eure Radio bzw. euer Handy, wo auch immer ihr uns hört, an die Seite, eilt zum Herd und fangt einfach an zu kochen. Ja. Und dann erzählt uns eure Kochgeschichten, denn wir sind total neugierig darauf, was ihr kocht, wie ihr kocht, mit wem ihr kocht. Schreibt es uns. Erzählt es uns, und das könnt ihr machen, nämlich wie?
Entweder per E-Mail an agnestrift@web.de oder ihr schreibt es uns bei Twitter, @agnestrift. Ihr könnt uns auch einen Kommentar oder eine Nachricht schicken über unsere Seite agnestrift, der Fädels-Podcast aus dem Kölner Norden. Oder ihr schreibt es Peter Otten oder Wiebke Ladwig.
Oder ihr quatscht uns auf der Straße an.
Also, alles ist möglich, mehr oder weniger. Und ja, unter Hashtag Heimbürokantine könnt ihr also ab morgen bei Twitter und bei Instagram verfolgen, wie ich mit dem Fahrrad nach Walderstadt fahre. Ein bisschen was an Heimbürokantine in der Zeltküche zelebriere. Ja, Und dann sprechen wir uns wieder, Peter. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ja. Bis dahin, alles Gute. Euch allen da draußen einen schönen Abend. Dir auch.
Dir auch, Peter.
Bis bald. Ciao.